Ja, erster Advent. Ich habe vor Jahren mal nachgeschaut, was Advent heißt. Ich habe irgendwann in grauer Vorzeit mal ein bisschen Latein gelernt. Und Adventus, das heißt die Ankunft. Advenire, ankommen. Und wir alle wissen, dass da nicht der Weihnachtsmann kommt, sondern dass wir den Geburtstag unseres Herrn Jesus feiern. Und wir alle wissen, dass es uns so geht wie jedem in dieser Zeit. Es wird ziemlich hektisch und wir überlegen uns, worauf wir eigentlich warten. Und wenn man so hört, worauf wartet man denn in dieser Zeit? Auf die Geschenke oder auf das Familientreffen oder auf die Feiertage und das gute Essen? Aber wir warten auf Jesus. Und auf die Feier seines Geburtstages und darauf, dass er zu uns gekommen ist als ein Mensch, als ein Kind, hilflos, schwach, musste beschützt werden. Aber Gott möchte auch, dass wir in Verantwortung warten. Was heißt denn verantwortungsvolles Warten? Heißt das, dass man rechtzeitig Geschenke kauft oder rechtzeitig das Essen fertig hat? Ich denke, in Verantwortung warten heißt auch jemanden erwarten. Und wenn man jemanden erwartet, dann freut man sich auf den oder überlegt auch, was möchte der von mir? Und da sehe ich eigentlich so unsere Verantwortung auch als Christen, dass wir uns in diesen Wochen noch Zeit finden zu fragen, was Gott von uns möchte.
Alles Gute und Gottes Segen zum neuen Jahr. Nein, ich habe mich im Kalender nicht verguckt. Es ist heute tatsächlich der 30. November und der 31. Dezember. Aber heute beginnt die Adventszeit und die Adventszeit ist der Beginn des neuen Kirchenjahres. Happy New Year! Wenn es keine so große Sauerei gewesen wäre, hätte ich jetzt ja eine Konfettibombe hier platzen lassen. Aber mein Thema heißt Liebe üben im Advent. Und das wäre dann nicht arg liebevoll zu unserer Putzfee, die hier aufsaugen muss, weil das gibt eine ziemliche Sauerei. So, Tischfeuerwerk ist auch nicht gut, weil dann würde Rauchmelder auslösen und ihr würdet in der Kälte sitzen. Keine gute Idee. Heute, also wer einen Adventskalender hat, kann heute anfangen zu singen. 24 Mal werden wir noch wach, heisa, dann ist Weihnachtstag. Scheiße, noch 24 Tage? Boah. Wo ist das Jahr geblieben? Heute ist auch Wahltag. Die Brüder und Schwestern der Evangelischen Landeskirche in Württemberg und Baden bestimmen heute neue Kirchengemeinderäte und neue Synodale. Also wer neben der Mitgliedschaft hier auch noch in der Mitglied kann man nicht sein, aber assoziiertes Mitglied, wer also in der Landeskirche ist, heute bitte zur Wahl gehen. Adventszeit, das ist eine besondere Zeit und da kommen Erinnerungen hoch. Da kommen uns Bilder in den Sinn, wie wir uns als Kind gefühlt haben. Das Gefühl von Geborgenheit, von Wärme, von Kerzenschein. Draußen hat es noch richtig Schnee gehabt. Und da ich im Pfarrhaus aufgewachsen bin und meine Mutter blind war, hat sie keine Adventsgutzle packen können, aber es war Frauenkreis und danach gab es gefühlt so eine Schüssel voll Adventsgutzle. War gut, ich meine. An meinem Körperfülle hat man das irgendwann mal gemerkt, dass die wirklich gut war. Umso seltsamer ist, dass die Advents- und Weihnachtszeit heute in der Geschäftswelt schon Anfang September beginnt. Gefühlt hatte ich noch die Badehose an, als ich also auf der Heimfahrt vom Urlaub in einen Supermarkt rein bin, um noch was einzukaufen. Und dann steht, endlich das Herbstgebäck ist da. Darunter lagen dann Lebkuchen, Weihnachtsmänner und Dresdner Christstollen zum Sonderpreis. Naja, die Weihnachtsmärkte beginnen auch schon weit vorm ersten Advent und der Werkhof hat natürlich die Weihnachtsbeleuchtung und den Weihnachtsbaum schon weit vorm ersten Advent aufgestellt. Stellt sich die Frage, Was kann an der Adventszeit noch Besonderes sein? Wie können wir heute bewusst Advent feiern? Da hilft sich zu erinnern, was ist eigentlich Advent? Ursprünglich war die Adventszeit nicht die Zeit zum Plätzchen essen, sondern eine Bußzeit, eine Fastenzeit. Nichts Plätzchen, nichts Glühwein. Adventszeit sollte die Gläubigen durch Buße und Fasten auf die Feierlichkeiten der Geburt Jesu vorbereiten. Die Fastenzeit sollte nach dem Vorbild Jesu in der Wüste 40 Tage dauern. Vom Weihnachtsfest, dem 25. Dezember an zurückgerechnet, landet man auf dem 11. November, dem Martinitag, oder den Martinstag. Der Martinstag war damals auch das Ende des bäuerlichen Wirtschaftsjahres und dort haben auch die Knechte gewechselt. An diesem Tag sollten alle Lebensmittel, die nicht für die Fastenzeit taugen, also Fleisch, Eier, Milchprodukte, verzehrt werden. Lecker, lecker. In der Fastenzeit war das Verzichten aber nicht nur auf Speisen beschränkt, sondern auch auf andere Dinge, die mit Genuss und Ablenkung verbunden sind. Neben Speisen und Getränke sollten die Ablenkungen reduziert werden. Fasten galt als Möglichkeit, sich spirituell auf das Kommen Jesu Christi vorzubereiten. Diese Zeit war also nicht nur durch Verzicht geprägt, sondern durch intensive Gebete und verstärktes soziales Engagement. Wie weit sind wir doch da davon entfernt, bis aufs verstärkte soziale Engagement, denn so zu Weihnachten fällt viele ein, oh, man könnte mal wieder was Gutes tun und irgendwohin was spenden. Adventszeit ist nicht die Zeit zum Plätzchen essen, sondern die Bußzeit, ich habe es gerade schon gesagt. Buße heißt eigentlich Umkehr, also ein neues Leben beginnen. Und so ist die Adventszeit, wo wir uns fragen können, wie sieht mein Leben aus und wo kann ich was verändern? Worum geht es da, was möchte Gott von uns? Jesus wurde einmal gefragt, was ist eigentlich das wichtigste Gebot? Er hat darauf etwas verkürzt geantwortet, Gott lieben und deine Mitmenschen lieben. Oder, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Einen kategorischen Imperativ von Immanuel Kant könnte ich jetzt auch noch zitieren, um ein bisschen Bildung zu beweisen. Der Predigtext für den heutigen Sonntag steht auch die Liebe im Mittelpunkt. Er steht im Römerbrief, Kapitel 13. Der Römerbrief hat Paulus wahrscheinlich im Jahr 58 nach Christus geschrieben und er war, wie der Titel schon sagt, an die Gemeinde in Rom geschrieben. Paulus hat diese Gemeinde zum damaligen Zeitpunkt bisher noch nicht persönlich besucht. Das hat sich später leider etwas geändert. Aber er wollte jetzt nach Rom kommen. Damit die Gemeinde im Vorfeld ihn schon ein bisschen kennenlernt, hat er den Römerbrief geschrieben. Es ist sozusagen ein theologischer Vorstellungsbrief. Der Römerbrief ist ein grundsätzlicher Brief. In diesem Brief steht viele Dinge, auf die es Paulus ankommt. Die ersten 11 Kapitel sind der Theorieteil, die Kapitel 12 bis 16 sind eher der Praxisteil. Unser Predigtext gehört mit Kapitel 13 also zum Praxisteil, da geht es unter anderem auch um die Liebe. Ich schlage jetzt vor, dass wir zusammen mal diesen Text lesen. Ich hoffe, jeder hat Brille dabei, dass er es machen kann. Bleibt niemanden etwas schuldig, abgesehen von der Liebe, die ihr einander immer schuldig seid. Als ich den Text zum ersten Mal gelesen habe, habe ich mir überlegt, ist Gott eigentlich ein Schwabe? Bleibt niemand etwas schuldig? Es hat schon jemand gesagt, zahl deine Sache, da musst du dich nicht bedanken. Paulus, für alle, die es nicht verstehen, oder kann jeder so weit Schwäbisch? Okay. Paulus gibt uns hier also ganz wichtige Dinge zum Thema Liebe. Und wir können gerade, und das kann gerade in der Adventszeit neu wichtig werden. Wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Und einige Verse weiter schreibt er nochmal, so ist die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Er sagt damit, achtet darauf, dass ihr nicht nur irgendwelche Gebote und Gesetze äußerlich abarbeitet, so in der Art, okay, das habe ich gemacht, hier ein Haken dran, da war ich ganz schlecht, gar nicht schlecht, alles in Ordnung. Vergesst das Wichtigste nicht, um was es geht, nämlich die Liebe. Ich kann formal alles Mögliche für den anderen tun, aber der andere ist mir letztlich vollkommen egal und dann ist alles nur ein formales Tun. Darum meine Frage, lieben wir die Menschen wirklich, denen wir begegnen? Lieben wir unseren Ehepartner? Lieben wir die Eltern? Lieben wir die Kinder? Lieben wir die Kollegen und Nachbarn? Lieben wir die Mitchristen in der Gemeinde? Ich kann von mir sagen, dass ich manchmal, meist im Nachhinein, feststelle, dass ich in mancher Situation lieblos gehandelt habe. Und besonders fällt mir schwer, liebevoll zu einem anderen Menschen zu sein, wenn die Beziehung zu dem anderen nicht gerade euphorisch, gut schwäbig gesagt, wenn der mir auf den Keks geht. Ich frage mal die Schüler, liebt ihr eure Lehrer? Oder die Arbeiter und Angestellten, liebt ihr eure Chefs? Oder umgekehrt? Frage an die Lehrer, liebt ihr eure Schüler? Meiner Frau kann ich sagen, das ist manchmal gar nicht so einfach. Oder die, die Verantwortung tragen, liebt ihr die, die für und mit euch arbeiten? Was heißt eigentlich Liebe? Für viele ist Liebe zuerst mal ein gutes Gefühl, man fühlt sich zu jemandem hingezogen. Und es ist auch etwas Schönes. Und wer frisch verliebt ist, der hat Schmetterlinge im Bauch. Man sagt auch, der ist rein psychologisch gesehen etwas dement. Ja gut, man sagt, Liebe macht blind, die Ehe ist der beste Augenarzt. Oder Ehe steht für errare humanum est, Irren ist menschlich. Aber das stimmt nicht so, denn Liebe ist ja, wie gesagt, kein Gefühl und Schmetterlinge im Bauch kann man nicht immer haben, weil es fühlt sich einfach dumm an. Natürlich ist die Liebe auch ein Gefühl, aber Gefühle sind nicht alles. In der Bibel ist die Liebe zuerst mal eine Tat. In Johannes 3, Vers 16 steht dann, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Woran zeigt sich also die Liebe Gottes? Gott hat Jesus sterben lassen für uns. Das steht nicht. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er sich romantische Gefühle über die Menschen machte. Die hat er sicher nicht. Nein, er hat etwas getan und hat sich für die Menschen eingesetzt, für jeden Einzelnen hier heute Morgen. Du bist mir ganz wichtig, sagt Gott, du bist wertvoll, so wertvoll, dass ich mein Leben in Jesus für dich gegeben habe. Liebe bedeutet auch, dem anderen nichts Böses tun. Paulus schreibt im Vers 10, Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Liebe zeigt sich in ganz vielen kleinen Dingen. Zum Beispiel, wenn man was für seinen Ehepartner tut oder für die Kinder tut, das sie jetzt nicht erwarten. Es ist mehr als nur ein bisschen anständig sein, mehr als jemand äußerlich zu versorgen und mehr als ein Gefühl. Entscheidend ist, dem anderen Gutes zu tun und nichts Böses. Der Standardsatz eines guten Bekannten von mir war, was kann ich dir Gutes tun? Liebe einüben, das können wir doch im Advent mal tun. Man könnte den Text im Römerbrief natürlich auch missverstehen und sagen, okay, wir haben ja die Liebe, die Gebote und die Gesetze sind nicht mehr so wichtig und mit Liebe betrachtet ist alles okay. Aber ich möchte auf den Predigttext verweisen und sage, da steht, die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Also es kommt eben nur auf die Liebe an, Gebote sind nicht so wichtig, das steht da nicht drin. Wenn man genau hinschaut, steht drin, die Liebe löst die Gebote nicht auf. Und die Liebe tritt nicht an die Stelle der Gebote, sondern die Liebe erfüllt die Gebote. Anders ausgedrückt, die Liebe ist das Herz der Gebote. Wer kennt das erste Gebot? Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben, sagen die meisten, ist aber falsch, fehlt ein Einschub. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat, habe keine anderen Götter neben mir. Das heißt, ich, dein Gott, bin in Vorleistung gegangen. Ich habe dich aus Ägyptenland geführt. Also wollen wir jetzt mal 10 Gebote. Übrigens, Gebote sind die blaue Verkehrszeichen im Gegensatz zu den Verboten, das sind die rote Verkehrszeichen. Ich habe dir also blaue Verkehrszeichen gegeben, damit wir miteinander gedeihlich leben können. Die Liebe ist das Herz der Gebote. Die Gebote sind weiterhin ganz entscheidend, aber die Liebe ist das Zentrale. Wer auf die Gebote verweist, aber keine Liebe hat, der geht genauso an den Geboten vorbei, wie der nur sagt, ich habe ja alle lieb, aber ich glaube trotzdem. Gebote zeigen, was Liebe eigentlich bedeutet, wie sie konkret werden kann, wie es konkret werden kann zu lieben. Zum Beispiel, du sollst nicht Ehe brechen. Ehebruch ist Lieblosigkeit. Du sollst nicht stehlen. Meiner Tochter hat jemand einen Geldbeutel aus dem, weiß ich, der Schlüssel vom Schließfach verloren hat im Schengensee, der Geldbeutel aufmacht und 50 Euro rausgeholt, die sie sich sauer verdient gehabt hat. Die war etwas stinkig. Liebe, also stehlen kann das nicht sein, das wissen wir alle. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren, steht da drin. Aber begehren wir manchmal vielleicht doch? Sind wir zum Beispiel geizig? Enthalten wir anderen etwas, damit er Hunger leiden muss? Auf was baut unser Wohlstand auf? Was haben wir, was eigentlich andere auch gehören würde? Wir haben von Gott unsere Mittel, unsere Gaben, unsere finanziellen Möglichkeiten, unseren Besitz zur Verwaltung bekommen und nicht, dass wir es für uns behalten. Oder begehren, man könnte auch sagen, sei nicht neidisch. Wenn man neidisch ist, das bekommt keiner so offen mit. Ehebruch und Töten ist meistens öffentlich. Neidisch sein, das passiert in unseren Gedanken, ist aber nicht weniger schlimm. Vielleicht ist gerade in der Adventszeit so ein bisschen die Zeit des Neides da, neidisch auf Familien, bei denen alles gut funktioniert. Neidisch auf ein Ehepaar, wo beide Ehepartner noch leben und der eine nicht schon gestorben ist. Neidisch auf die größere Weihnachtsgeschenke machen können, als ich das mache. Ich muss mir noch überlegen, wie zahle ich die Stromrechnung und da bleibt nicht mehr viel übrig für Weihnachtsgeschenke. Neidisch letztendlich doch Misstrauen gegenüber Gott, weil ich meine, ich habe nicht genug, ich habe nicht so viel, wie ich brauche. Natürlich heißt es aber auch, für die mehr haben, Besitztum zu teilen, Häuser zu öffnen, mit Menschen in Kontakt zu kommen, die nicht so viel haben. Also Liebe und Gebote gehören zusammen. Ich möchte jetzt einen Bereich herausgreifen, ja, wo es für uns ziemlich konkret wird. Da habe ich zwei Aspekte. Der Aspekt heißt, wie reden wir eigentlich? Wie reden wir miteinander, voneinander und vor allem übereinander? Was wir sagen, zeigt, was in uns steckt. Wenn ich Lukas 6, Vers 45 lese, denn wessen das Herz voll ist, das geht der Mund über. Reden wir respektvoll von dem anderen, auch wenn man unterschiedlicher Meinung ist? Oder sagen wir zu anderen, du bist ein Blödmann und ein bisschen balabala, weil du nicht meine Meinung hast? Oder sagen wir, okay, ich sehe zwar das anders, aber lass uns etwas darüber reden. Besonders spannend ist es dann, wenn wir über andere reden, wenn die nicht dabei sind. Freuen wir uns vielleicht sogar, wenn über andere herzogen werden und wenn ich dann richtig schön mitherziehen kann? Hast du schon gehört, der Mühlhäuser predigt am Sonntag wieder? Oh, da brauche ich erst gar nicht in den Gottesdienst zu kommen. Denn der mag ja ganz nett sein, außer dass er nichts auf die Kette bringt, an der Tontechnik dauernd versagt, wenn er kocht, schmeckt scheiße. Predigen kann er auch nicht. Und im Übrigen, den Impuls zum ersten Advent, den er gestern verbrochen hat, inhaltlich eine Katastrophe, nicht mal richtig schreiben kann er. Ich habe mindestens 20 Rechtschreibfehler gefunden. Es waren 20 Rechtschreibfehler, aber es waren ein paar drin, okay? Rechtschreiben ist nicht mein Ding. Ich sage immer, wer einen Fehler findet, darf ihn gern behalten. Ich habe gehört, dass sowas passiert. Erzählen wir weiter, obwohl wir vielleicht gar nicht wissen, ob es stimmt. Wenn ich nachfrage, merke ich, dass die andere Seite ganz anders aussieht und es nur die halbe Wahrheit ist. Kannst du mir jetzt mal das erste Bild zeigen? Ich habe hier jetzt ein wunderschönes, also ein Bild, das ist ein bisschen kaputter Bus. Guckt ihn euch alle mal ganz genau an. Sieht doch echt cool aus. Jetzt zeige ich mal das zweite Bild. Das ist der Ursprung dieses Bildes. Das ist nämlich alles nur gemalt. Geh nochmal zurück. Dieser Mensch, der da oben ist, ist ein wahrer Künstler und es gibt da noch mehrere solche 3D-Street-Art-Bilder. Ich gehe wieder aufs Bild 2. Die dann sowas zeichnen, wo selbst Hunde anfangen aufzulaufen, weil da plötzlich Stufen sind und sie das nicht kennen oder eine Pfütze da ist und sie drum rumlaufen. Das heißt, manchmal ist die Realität und das, was wir so sehen, etwas different. Wer von euch kennt denn das Spiel Stille Post? Genau. Das heißt, also ich habe bloß 30 Minuten, eigentlich dürfte ich ja bloß 12,5 predigen von dem, alles gut, von dem, was letzten Sonntag gesagt wurde, ist unser Pfarrer predigt nur 12,5 Minuten, das schaffe ich nie. Wenn ich jetzt also eine Reihe gehen würde und auf der einen Seite Nachricht nein flüstern und auf der anderen Seite soll man mal sagen, dann ist ja ganz spannend, was rauskommt. Wenn die Nachricht lautet, heute wird die Sonne scheinen, dann ist das kein Problem. Wenn der Satz aber lautet, das Gefälle der Wasserpumpentauwasserschlauches muss mindestens 2% betragen, damit ein Abfluss des Kondensats angeschränkt möglich ist und so ein Einfrieren verhindert wird. Ich bin gespannt, was da an der anderen Seite rauskommt. Sicher nicht das. Okay, selbst beim Ablesen fällt es mir auch schon schwer. Wenn ich etwas sage, ist es dann die Wahrheit? Oder dichte ich etwas dazu oder verschiebe ich die Aussage so, dass sie mir in den Kram passt? Wie variabel ist eigentlich meine Wahrheit? Mache ich hier eine Zone-Aussage und auf der anderen Seite sage ich dann über der gleiche Sachverhalt was ganz anderes? Auch welchen Gründen auch immer, dass ich einen Vorteil habe? Bin ich mir bewusst, was ich mit einer solchen Aussage auslöse?
Eine kleine Geschichte dazu. Einst hatte eine Frau, okay, ist ein wenig älter, neutral, ein Mensch, mit dem alten Pfarrer eine hässliche Verleumdungsgeschichte aufgebracht, die schnell durch die ganze Gemeinde flog und weit über die Grenzen hinaus Unheil anrichtete. Als die Frau bald darauf schwer krank wurde, bereute sie es und bekannte ihre Lüge. Nach ihrer Genesung ging sie zum Pfarrer und bat ihn um Verzeihung. Gewiss verzeih ich dir gern, sagte der alte Pfarrer freundlich. Aber weil du mir so wehgetan hast, möchte ich dich jetzt um einen Gefallen bitten. Gern, sagte die Frau erleichtert. Geh heim, schlachte ein schwarzes Huhn und rupfe alle Federn aus. Auch die kleinste, verlier keine davon, dann lege die Federn in einen Korb und bring sie zu mir. Die Frau dachte, dass es sich um eine Art alten Brauch zur Buße handelt und tat, was ihr geheißen war. Nach kurzer Zeit kam sie mit einem Körbchen voller schwarzer Federn wieder zum Pfarrer und sagte, hier habe ich alles getan. Dann sagte der Pfarrer so, jetzt geh langsam durch das Dorf und streue alle drei Schritte ein wenig von den Federn aus und steige dann auf den Kirchturm, wo die Glocken hängen, und schütte den Rest von dort über das Dorf hinab. Dann komm wieder zu mir. Die Frau war nach knapp einer Stunde wieder mit dem leeren Korb beim Pfarrer. Schön, meinte der freundlich, jetzt geh durch das Dorf und sammle alle ausgestreuten Federn wieder in dein Körbchen. Aber sieh zu, dass keine fehlt. Die Frau starrte den Pfarrer erschrocken an und sagte dann, das ist unmöglich. Der Wind hat die Federn in alle Richtungen zerstreut. Siehst du, so ist es auch mit deinen bösen Worten gegangen. Wer kann wieder einsammeln und zurücknehmen und ihre Wirkung ungeschehen machen? Denke an die kleinen schwarzen Federn, bevor du böse Worte ausstreust. Das passiert mit Aussagen, die wir über andere Menschen weitererzählen. Kleine schwarze Federn, die vom Wind verweht werden. Niemand kann sie einsammeln. Sie wirken weiter und wir können nichts mehr dagegen tun. Du sollst kein Falschzeugnis reden wider deines Nächsten. Explizit schreibt Paulus das nicht hier. Man nennt sowas auch Rufmord und Rufmord ist auch Mord. Also, wie reden wir über Nachbarn, über Schwiegereltern, Schwiegerkinder, über Lehrer, Schüler, Chefs, Mitarbeiter? Nicht zuletzt, wie reden wir übereinander und besonders in der Gemeinde? Steht das Liebe deinen Nächsten wie dich selbst wirklich im Mittelpunkt? Ein zweiter Aspekt möchte ich jetzt etwas beleuchten. Obwohl der Mensch auf Gemeinschaft angelegt ist, sind Teamarbeit und Zusammenleben oft und besonders in Gemeinden manchmal nicht gleich. Sobald Schwierigkeiten aufkommen, stellt sich die Frage, wie weit geht die Toleranz? Was muss ich alles hinnehmen? Darf ich denn gegenüber dem anderen auch etwas Kritisches sagen? Und passt das mit der Nächstenliebe zusammen? Ja, wenn man lernt, konstruktiv und voller Wertschätzung dem Gegenüber Feedback zu geben oder auch etwas Kritisches zu sagen. Wer dem anderen die Kritik nur so um die Ohren knallt, ist lieblos. Ohne konstruktive Verbesserungsvorschläge kommt man nicht weiter. Wer kein Feedback, wer keine konstruktive Kritik gibt, nimm den anderen die Chance, sich verändern zu können. Genau genommen ist es sehr lieblos, wenn man den anderen nicht hilft und zu seinen Schwächen schweigt. Ich selber, und der John wird es dahinter jetzt gleich schon mitkriegen, werde ihn nachher fragen, wie hast du die Predigt gefunden? Weil ich einen Satz habe, der heißt, der Leuchtturm steht nie auf dem fahrenden Schiff. Ich brauche immer einen Bezugspunkt außerhalb mir selber, der mich auch reflektieren darf, dem ich auch zuspreche, dass er sagt, du, wenn du merkst, dass ich jetzt was ganz daneben hau, dann sag's mir bitte. Also es gehört auch dazu, eine Außenperspektive aktiv zu holen. Feedback ist eine konstruktive und unterstützende Rückmeldung, die sowohl Stärken als auch Verbesserungspotenzial hervorhebt. Kritik wird dagegen oft negativ wahrgenommen, eher als Tadel und weniger als konstruktive Unterstützung, was die KI von Google nicht alles so weiß. In der Supervision Anfang des Monats als Älteste in Gemeinde haben wir auch versucht, konstruktives Feedback zu lernen. Es ist nicht einfach und wir haben uns das die ganze Zeit schon immer wieder auf unsere Tagesordnung geschrieben, Feedbackrunde. Die ist meistens aus Zeitmangel dann gestrichen worden. Aber wir sind gewillt zu lernen. Vor vielen Jahren habe ich Lied von Arno Backhaus und Andreas Malessa kennengelernt. Das geht jetzt zwar eher darum, das Lied heißt Schlag nicht zurück und es geht eher darum, um mich, der kritisiert wird, aber es ist auch wichtig für den, der kritisiert. Kannst du mal das Lied laufen lassen, bitte? Frag nach dem Grund, warum dir eine seine Meinung sagen will und ist es Liebe? Dann hör zu und halte still. Das ist der zweite Teil des Refrains, des Liedes. Was heißt nun das für den, der kritisiert wird? Hör mal zu, was der andere zu sagen hat. Was ist es für den, der Kritik übt, der Feedback geben soll, geben will? Mach dir bewusst, was dich genau stört und was du am anderen verbessern möchtest. Wie wirkt sich das Verhalten des anderen auf dich aus und auf andere? Welche Verhaltensveränderungen wünschst du dir? Bete um Weisheit und überlege dir, ob es Gründe gibt, warum sich der andere so verhält. Sammle gedanklich auch seine Stärken. Es gibt ja die Redensart oder die Maxime, bevor du jemanden kritisierst, sag 7 gute Sachen. Also du hast schöne Schuhe, deine Hose ist in Ordnung. Sonne scheint, du bist auch ganz geschmackvoll, Ding, hast dich endlich mal rasiert und so weiter. Aber jetzt, nee, so ist es nicht gedacht. Sondern ich soll zuerst mal überlegen, oder wie die Indianer sagen, geh mal 30 Tage in den Mokassins des anderen und dann reden wir über das Problem wieder. Setz dich mal in seine Lage und versuch ihn zu verstehen. Aber manchmal muss man auch was sagen, weil einem fast der Kragen platzt schon. Aber nicht aus dem Affekt raus, sondern mit Zeit dazwischen. Allerdings nicht zu lange warten, denn der andere weiß es dann vielleicht schon gar nicht. Du übrigens, vor 2 Jahren hast du mir... Ja, was vor 2 Jahren? Keine Ahnung. Nicht spontan mit Kritik herausplatzen. Eine faire Bewertung braucht Zeit, auch auf meiner Seite. Den anderen nicht überrumpeln, aber sich mit ihm Zeit nehmen und das vor Gott bringen und sagen, Vater, soll ich das jetzt wirklich sagen oder ist nicht meine Aufgabe? Dinge dann aber auch konkret beim Namen nennen und nicht sagen, ich habe gehört das, sondern ich botschafte, mir stinkt es das, Punkt, Punkt, Punkt. Ich Botschaft, um zu sagen, wie hat es auf mich gewirkt und wo fühle ich mich da etwas berührt und falsch verstanden oder sehe ich nicht so. Gib deinem Gesprächspartner dann auch Zeit, die Kritik zu verdauen. quatsch nicht den die ganze Zeit voll, sondern lass ihm auch Zeit zu reagieren. Auch wenn du Ideen hast, stülp sie ihm nicht über, sondern entwickle mit ihm vielleicht Ideen. Greif Gedanken auf und ermutige zur Umsetzung. Wenn ich zu schnell auf irgendwas reagiere oder jemand so kurz mal eine rüberputzt, ich frage mich dann oft, wie viel Zeit brauche ich eigentlich dann, um das Ganze wieder einzufangen, was ich jetzt gerade sehr unbedacht gesagt habe. Über dieses Thema gibt es Bibliotheken von Büchern, die sehr gut sind. Und jeder muss das irgendwie in seine Praxis umarbeiten und sagen, okay, das heißt für mich, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Es ist ein Aspekt dessen. Aber in Bezug auf dem, dass wir eben, das haben wir ja letzten Sonntag gesagt, in Sachen Feedback lernen, möchte ich auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen der GL plaudern. Wie gesagt, wir als GL sind hier auf dem Weg. Wir sind da noch nicht ganz perfekt und vielleicht auch noch ein ganzes Stück davor weg. Auf einem großen Plakat in unserem Schulhaus in Osterbrügge stand mal ein Satz, der heißt, vor Betätigen des Mundwerks Gehirn einschalten. Das hilft ab und zu. Lasst uns lernen, miteinander und nicht übereinander zu reden. Lasst uns lernen, auf den anderen zuzugeben und ihm liebevoll Feedback oder auch Kritik zu äußern, konstruktiv, voller Wertschätzung. Und warum sollen wir das tun? Wenn man Vers 10, 11 und 12 liest, heißt es, die Liebe fügt niemand Schaden zu, deshalb ist die Liebe die Erfüllung von Gottes Gesetz. Führt euer Leben auf diese Weise, weil ihr wisst, die Zeit ist begrenzt. Wacht auf, denn wir sind unserer Rettung jetzt näher als zu Beginn unseres Glaubens. Und klar, ich bin schon ein paar Jahre älter geworden. Die Nacht ist fast vorüber. Der Tag der Erlösung kommt mal. Deshalb lebt nicht in der Finsternis mit bösen Taten, sondern greift nach den Waffen des Lichts. So, jetzt packt der Mühlhäuser zum Schluss der große psychologische Hammer aus, um uns alle einzuschüchtern. Nee, schlechte Nachricht. Gott kennt alle unsere Gedanken und wir können uns vor ihm nicht so verstecken. Und wer den Film kennt, Was Frauen wünschen, so ein Film, wo der Protagonist durch irgendeinen Unfall alle Gedanken von Frauen lesen kann, es ist nicht sehr angenehm für ihn. Und ich muss euch sagen, Gott kennt alle unsere Gedanken, Gott kennt alle unsere Handlungen. Gute Nachricht. Also hat Gott die Welt gelebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Also wenn ich das, was ich jetzt gerade mache, nicht selber erleben will, dann wäre es besser, ich lasse es. Und wie soll man das machen? Und Jesus schaute Petrus an, kurz vorher noch der starke Mann. Der Mann, der gesagt hat, Jesus, ich kenne den nicht. Und fragte nur, hast du mich lieb, obwohl du mich dreimal verraten hast? Das war's, was noch zu fragen blieb. Zu einem echten Neuanfang. Seine Liebe brachte das in Gang. Wenn du dir wünschst, du selbst zu sein, lass dich mit Gott der Wahrheit ein. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Amen. Lieber himmlischer Vater, du weißt, wie viel Möglichkeiten wir jeden Tag haben, anderen weh zu tun und nicht in Liebe zu leben. Bewusst oder unbewusst. verzeih uns das an den Stellen, wo wir es bewusst machen, und weise uns darauf hin an den Stellen, wo wir es unbewusst tun. Papa, denn du hast uns lieb und du hast den Nächsten lieb. Hilf uns da, dass wir auf dem Weg sind, ja, die Kleider des Lichts anzuziehen und die bösen Taten der Finsternis abzulegen, wie es im Vers 12 heißt. Papa, das ist ein weiter Weg und du weißt, dass das nicht immer klappt oder nicht klappt bei uns, dass wir da immer noch Verbesserungspotenzial haben. Aber hab du Dank, dass du uns dabei hilfst. Amen.